Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Diesmal sind wir in größerer Runde. Es geht wieder nach Schleswig-Holstein. Diesmal sprechen wir mit einem Zimmererbetrieb mit dem schon fast poetischen Namen Holz und Hand. Was das Ganze mit einem Dönerladen in Flensburg zu tun hat, sollen sie uns am besten selbst erzählen. Herzlich willkommen Charlotte Häder, Nikolai Nissen und Johannes Zastrow.
Ja, moin.
Moin, moin.
Moin, hallo.
Vielleicht stellt ihr euch kurz mal selbst vor, dass wir Stimme und Person etwas zuordnen können. Nikolai, möchtest du vielleicht anfangen?
Mein Name ist Nikolai Nissen. Ich bin Zimmerermeister und Mitfirmengründer unseres kleinen Zimmereibetriebes und in geschäftsführender Position tätig.
Ja, Johannes?
Ja, genau. Ich bin auch Zimmerermeister, Geschäftsführer in der Holz und Hand GmbH und habe die Firma, wie gesagt, mit Nico zusammen gegründet vor mittlerweile, glaube ich, 17 Jahren oder 16 Jahren. Genau.
Jo, moin, ich bin Charlotte. Ich mache gerade die Ausbildung zur Zimmerin, bin im zweiten Lehrjahr und seit etwas über einem halben Jahr im Betrieb.
Ja, super. Schön, dass ihr dabei seid. Holz und Hand heißt euer Betrieb und es gibt einen Zusammenhang mit einem Dönerladen, wie ich gelesen habe. Welche Geschichte steckt dahinter? Wollt ihr das mal erzählen?
Ja, das ist die Geschichte, was dahinter steckt, ist eigentlich die Geschichte, dass Johannes und ich uns seinerzeit, das war 2007, in der Meisterschule kennengelernt haben, also als angehende Meister gewissermaßen. Und ja, es gab eben diesen Moment, wo wir dann ja als Schüler auch mal gemeinsam abends unterwegs waren. Und irgendwann hat Johannes mich mal angesprochen, wie das eigentlich bei mir weitergeht nach der Meisterschule und was für Pläne ich da so habe. Und das war eben im besagten Dönerladen in Flensburg, wo wir gemeinsam die Meisterschule besucht haben. Und ja, ich würde schon sagen, das war irgendwie die Initialzündung für das, was jetzt irgendwie daraus geworden ist. Denn in dem Moment entstand eigentlich der erste Gedanke, in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Da stand die Firmengründung noch gar nicht so im Vordergrund. Das kam eigentlich erst ein paar Monate später. Aber es gab eben so diese Idee, überhaupt mal darüber nachzudenken, was danach kommt. Und naja, da gab es ein Bauernhaus, was saniert werden sollte. Dem haben wir uns dann im Anschluss gemeinsam angenommen.
Von dort aus, wie ging es dann weiter bis zur Firmengründung tatsächlich dann?
Naja, wir haben dann uns erstmal kennengelernt und geguckt, ob wir auch überhaupt zusammenarbeiten können. Und dann war schon relativ schnell klar irgendwie, dass wir das ja auch irgendwie offiziell anmelden müssen und dann haben wir auch überlegt, was machen wir denn, eine GbR oder eine GmbH als Zweierteam sozusagen, und haben uns da dann auch bei Freunden, die Rechtsanwälte waren oder sind, beraten lassen und haben uns dann für die GmbH damals schon entschieden, so weil alle gesagt haben, was die Haftung angeht, seid ihr damit sicherer und es ist auch klar geregelt. Und das haben wir dann auch gemacht, auch wenn es viel Geld gekostet hat. Für so einen Zwei-Mann-Betrieb, der damals irgendwie dann mit 12.500 Euro Stammeinlage für die GmbH dann losgelegt hat. Genau.
Und habt ihr dann schon direkt in Kiel gegründet?
Genau, wir kommen hier aus dem Kieler Raum, wobei wir eben unsere Firma in Schinkel gegründet haben. Das ist ein kleiner Ort westlich von Kiel am Nordostseekanal gelegen, weil Johannes, ja, ich würde mal sagen, gebürtiger Schinkler ist und wir irgendwie schon von vornherein die Idee hatten, dass es eigentlich schön ist, nicht nur so ein anonymes Unternehmen zu sein, sondern schon auch die Verbindung zum Ort und zu den Menschen, die hier leben, aufzubauen.
Und der Lohnsteuersatz war auch geringer in Schinkel als in Kiel. Also Gewerbesteuer. Gewerbesteuer, Entschuldigung. Gewerbesteuer.
Okay. Ja.
Der Hebesatz.
Ah ja, verstehe, klar. Ist ja auch, gerade wenn man startet, ein Argument, ne? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn insgesamt?
Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben das ganze Jahr zu zweit aus dem Boden gestampft und sind inzwischen summa summarum bei 16 Mitarbeitern angekommen.
Und Charlotte, du gehörst zu den wenigen Frauen im Bauhandwerk. Wie bist du denn dazu gekommen, dich eigentlich für diesen Beruf zu interessieren?
Ja, also ich glaube, Handwerk war schon immer klar für mich. Ich habe schon eine handwerkliche Ausbildung vorher gemacht. Ich bin Holzbildhauergesellin, was ja mehr so zum Kunsthandwerk gehört. Und ich habe schon da, ich glaube schon im zweiten Lehrjahr festgestellt, dass ich mich mehr Richtung Bauhandwerk und mehr ins Konkrete irgendwie orientieren will. Und der Werkstoff war mir aber schon immer total lieb und den würde ich auch nicht mehr tauschen wollen. Dann habe ich da tatsächlich noch irgendwie 2 Jahre dran rumgekaut auf der Idee, weil es ja eben einfach gar nicht so klassisch ist und ich nicht so viele Frauen oder Flinterpersonen im Bauhandwerk kenne. Ja, genau. Und dann irgendwann dachte ich, ich gehe das jetzt einfach mal an. Und zum Glück hat das funktioniert.
Kannst du so ein bisschen deinen Arbeitsalltag beschreiben? Vielleicht können wir hier auch ein paar Klischees aufräumen, ne? Es gibt ja Tätigkeiten, die vielleicht schwieriger sind als für deine männlichen Kollegen. Oder gibt es mittlerweile für alles Hilfsmittel? Oder musst du den schweren Balken nicht mittragen sozusagen? Wie sieht das so aus? Also kann man das 1:1, sage ich mal, wie männliche Kollegen auch machen?
Ich würde mal sagen, grundsätzlich habe ich vielleicht gerade noch nicht die Muckis, die einige andere hier im Betrieb haben, aber also ganz ehrlich, die Oberarme, die man hier teilweise zu sehen kriegt, die siehst du auch wirklich nirgendwo anders. Also jetzt zum Beispiel in diesem Moment, wo wir hier zusammensitzen, komme ich gerade von der Baustelle und habe die letzten 7 Stunden auf dem Dach gestanden, Dachpfannen geschnitten mit einer ziemlich großen Flex, also größer als man das sonst so im Hausgebrauch kennt. Das ist ordentlich schwer, das ist ordentlich körperlich, richtig staubig, viel das Dach hoch und runter laufen, beide Arme schwer bepackt. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ich glaube, das wäre es für jeden und jede am Anfang. Und ich merke, dass ich auf jeden Fall jeden Monat mehr getragen kriege. So, das fühlt sich richtig gut an.
Aber schlussendlich, also du sagst, es ist jetzt kein Hindernis, dass du jetzt eine Frau bist, sage ich mal, sondern jeder fängt so an und jeder muss erstmal sich reinarbeiten und kriegt quasi noch Kraft dazu. Also es ist jetzt kein Hindernis, dass du eine Frau bist.
Also meiner Meinung nach auf keinen Fall.
Also würdest du es auch anderen Frauen empfehlen oder würdest du sagen,
sowieso,
ist nicht jeder
unbedingt
Fraus Sache?
Unbedingt. Also wir brauchen auf jeden Fall, bin ich der Meinung, mehr Frauen im Handwerk und im Bauhandwerk, weil es einfach irgendwie mehr Repräsentation auch braucht. Und klar, jeder fängt irgendwann mal bei Null an, ne? Also Nico und Johannes haben irgendwann auch mal ganz schön geächtzt und geschnauft, gehe ich
mal
von aus. Und sind gejagt worden, irgendwie das Dach hoch und runter. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin richtig froh, dass ich hier gelandet bin. Und es ist auf jeden Fall richtig anstrengend. Und ich merke abends, dass ich richtig was gemacht habe, aber es fühlt sich gut an. Und ich würde mich nicht für was körperlich weniger Anstrengendes entscheiden. Deswegen.
Wie seid ihr denn zusammengekommen? Also hast du dich bei denen beworben oder habt ihr inseriert? Wie hast du Holz und Hand gefunden sozusagen?
Also ich habe mich eine ganze Weile umgeguckt. Also es war für mich sehr wichtig, einen coolen Betrieb zu finden, weil es, glaube ich, gerade als Frau im Bauhandwerk, damit steht und fällt halt alles. Es gibt viele Betriebe immer noch oder es ist schon noch auch viel Alltag, dass wirklich in Frage gestellt wird, ob eine Frau hier überhaupt einen Platz hat. So. Und es war mir natürlich super wichtig, dass ich da nicht erst noch Grundsatzdiskussionen drüber führen muss. Und dann war mir super wichtig, dass das korrekte Leute sind, dass man Bock hat, mit denen Zeit zu verbringen, weil es ist einfach verdammt viel Tages- und Lebenszeit. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann braucht man es auch nicht versuchen so. Naja, dann war es mir noch ziemlich wichtig, dass das eben irgendwie auch eine Arbeitsethik und eine ökologische Komponente hat, wo ich selber auch persönlich dahinter stehen kann, weil das wäre es für mich sonst auch nicht gewesen, wenn ich den ganzen Tag mit ekligen Stäuben und Dämmstoffe wie zum Beispiel Glaswolle, Mineralwolle verbauen müsste, was natürlich für mich selber einfach absolut eklig ist, aber auch von der Nachhaltigkeit her nichts, wo ich irgendwie hinterstehen kann. Das waren so Punkte, die mir echt wichtig waren. Dann habe ich mich umgeguckt und ich glaube, dann haben wir irgendwann mal telefoniert, Nico, ne? War das
ja, genau,
so?
Genau, du hast dich einfach irgendwann gemeldet. Und dann ist es eigentlich ja auch das normale Prozedere, dass man sich einmal trifft irgendwie vorab, wo man einen Eindruck voneinander gewinnt und aber am Ende entscheiden. Und auch das Wichtigste ist eigentlich immer, ein Praktikum macht, eine Zeit lang zusammenarbeitet. Und in der Regel machen wir das irgendwie über 2 Wochen und einfach sich gegenseitig beschnuppert. Und neben, sagen wir mal, der handwerklichen Eignung, die natürlich wichtig ist, ja, auch feststellt, ob man zueinander passt. Und das gilt natürlich für beide Richtungen letzten Endes, ne? Das ist so. So, Charlotte hat da ja schon viel beschrieben von dem, was ich auch so unterschreiben würde. Ganz klar.
Ja, ich habe gesehen, auf eurer Website sprecht ihr davon, dass der soziale Aspekt im Vordergrund steht bei euch. Wie findet ihr denn in der Regel Azubis und Fachkräfte für euren Betrieb?
Ja. Also der soziale Aspekt steht im Vordergrund. Ich würde das mal so sagen, insofern, als dass wir natürlich, also eine handwerkliche Eignung natürlich schon auch wichtig ist, aber wir von niemandem erwarten, dass er hier als fertiger Handwerker auftritt. Insofern ist zunächst mal die Grundlage dafür, dass wir jemanden ausbilden können, dass wir als Menschen zusammenpassen. So, wir finden unsere Auszubildenden, naja, wie soll ich sagen, wir haben die komfortable Situation, so würde ich glaube ich mal sagen, dass wir einen guten Ruf in der Branche haben. Wir haben also ja vor Jahren angefangen auszubilden und offensichtlich ist es so, dass sich das rumspricht. Unter Auszubildenden, unter Menschen, die dann Ausbildungsplätze suchen, sich überlegen, was ihnen wichtig ist. Und die kommen dann häufig zu uns, also gerade eben Menschen, die sich eben auch mehr Gedanken machen darüber, was ihnen wichtig ist. Einerseits, wie gesagt, über den Leumund. Zum Teil bewerben sich hier Leute aus Bayern oder hatte eine Bewerbung aus Bonn, aus Leipzig. Also verrückt irgendwie, weil es sich rumspricht.
Bundesweit eigentlich dann.
Ja, über welche Wege auch immer, welche Kanäle auch immer dann dazu führen, dass das irgendwie da bei den Menschen ankommt. Ja, aber tatsächlich ist es so. Die bewerben sich zum Teil wirklich aus dem Bundesgebiet sozusagen. Und das ist, wie gesagt, einerseits der Leumund und andererseits ist es aber eben auch unser Auftritt, unsere Website, glaube ich, die da eine Rolle spielt, wo wir das natürlich auch nach außen kommunizieren, was uns wichtig ist und auch was uns ausmacht, glaube ich. Auch auf Instagram sind wir da aktiv und stellen uns ein bisschen da mit unseren Projekten und unserem Sein.
Das muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass mit diesem guten Ruf, der sich, glaube ich, schon ein bisschen fortgesetzt hat. Ich habe mich nämlich wirklich viel umgehört auf meiner Suche nach Betrieben bei mir bekannten Leuten. Zum Beispiel ein Bekannter von mir hat vor wenigen Jahren auch hier die Ausbildung gemacht. Da mit dem habe ich mal eine ganze Weile telefoniert. Mhm. Und dann habe ich mich bei jemandem gemeldet, der früher auf Wanderschaft war und der hat für mich in so ein Netzwerk von ehemaligen, also jetzt einheimischen Wandergesellen reingefragt, die auch über ganz Deutschland verteilt sind. Und da war dieser Betrieb auch eine Empfehlung. Und tatsächlich habe ich den Namen dann so oft gehört, dass das dann erstmal meine erste Wahl war. Und
kam's nicht mehr dran vorbei.
Ja, die hat zum Glück dann halt auch direkt funktioniert.
Du hast gerade die Wanderschaft angesprochen. Gehst du auch auf Wanderschaft?
Nee. Also ich hätte ja schon die Möglichkeit nach meiner ersten Ausbildung gehabt und ich habe viel Kontakt zu WandergesellInnen und bin mit Menschen befreundet, die gerade auf Tippelei sind. Und ich fühle mich da sehr wohl in den Kreisen, aber selber war das nichts für mich. Ich habe mir einen Bus ausgebaut, war mit dem unterwegs und war so auf Reisen. Das hat mir mehr getaugt.
Okay. Ihr habt Instagram eben schon angesprochen. Wie wichtig ist denn Social Media für eure Arbeit? Also einerseits Recruiting, klar, ist ein Thema und auch um euren Betrieb bekannt zu machen oder die Tätigkeiten, die ihr macht. Ist es so ein Grundrauschen oder vielleicht ein sogenannter Gamechanger sogar?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ein Gamechanger ist es, das kann man, glaube ich, so wirklich nicht sagen. Es ist tatsächlich eher eine zusätzliche Möglichkeit, auf uns aufmerksam zu machen und eben das zu transportieren. Und dafür eignet sich Instagram ganz gut, das zu transportieren, was wir eben sind. Einerseits eben unseren Anspruch an Qualität herauszustellen, dass wir eben vielfältige individuelle Bauten herstellen. Und natürlich auch eine Stimmung zu transportieren. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Das funktioniert auf Instagram mit den Bildern, die da ja im Wesentlichen dann eine Rolle spielen. Ganz einfach und auch so nebenbei eben. Und wir waren vorher auch schon ausgebucht und das sind wir auch weiterhin. Irgendwie darum geht es eigentlich weniger, sondern es geht eher tatsächlich ein bisschen darum, die Message noch stärker zu verbreiten, eben ökologisch bauen, was wir eben für uns als wichtiges oder als Grundpfeiler gefunden haben.
Ja, und es ist ein ganz guter Sammelort auch für Referenzen. Also dann, man braucht sich dann seine eigene Homepage jetzt nicht überladen mit Bildern und Projekten, die man so gemacht hat, sondern da kann man eben den Instagram-Kanal ganz gut vernutzen, wenn man sagt, dass man hat da ein paar schöne Fotos gemacht von der Baustelle, vorher, nachher oder auch eben nur nachher. Die stellt man da rein und man kann eben da durchscrollen und das auch dann Kunden im Gespräch, mache ich das dann auch manchmal, sagen, guck mal hier, bei uns auf Instagram, da und da haben wir schon mal so ein Carport gebaut oder so eine Gaube oder eine Terrasse oder eine Fassade. Also das ist auch so ein kleines Lookbook tatsächlich, was man durchaus nutzen kann, wo man auch gar nicht so dran gedacht hat, als man den Kanal gegründet hat. Sondern das war auch so ein bisschen die Idee. Heutzutage machst du halt mit dem Handy viele Fotos. Die sind jetzt, sag ich mal, für eine Homepage jetzt nicht gut genug, aber eben für so einen Instagram-Account auf jeden Fall ausreichend und zeigenswert so, genau.
Ja, ich habe den mir auch angeschaut zur Vorbereitung dieses Podcasts. Ihr habt ja nicht nur die Bauprojekte, sondern man sieht auch wirklich eure Leute bei der Arbeit. So kriegt man auch so ein bisschen, glaube ich, einen Eindruck, wie ihr arbeitet und so. Charlotte, mir ist aufgefallen, du tauchst, ohne zu wissen, wie du aussiehst, aber du tauchst da nicht so oft auf, ne?
Das kann ich jetzt selber gerade gar nicht so sagen. Ich habe nämlich gar kein Instagram, deswegen keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich ein bisschen für verantwortlich für die Instagram-Geschichten. Und das ist tatsächlich aber Zufall, dass Charlotte da jetzt nicht so oft auftaucht. Liegt natürlich zum einen daran, dass Charlotte erst seit einem halben Jahr hier ist. dann hängt das tatsächlich auch ein bisschen davon ab. Also die Frequenz in der Veröffentlichung ist letztlich abhängig davon, wie viel Bilder oder ja, die es sich zu veröffentlichen lohnt, dann im täglichen Geschäft irgendwie anfallen. Und ich gebe zu, meine Motivation ist auch mal größer und mal weniger groß, denn ich habe tatsächlich auch mehr als einen Fulltime-Job hier in dem Laden. Und deswegen ist das manchmal einfach ein bisschen präsenter und mal weniger. Also es ist aber eher ein Zufall. Also es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden zu verstecken oder so.
Ich habe gelesen, ihr versucht eure Arbeitszeiten familienfreundlich zu gestalten. Seid ihr bei der Vier-Tage-Woche oder wie gestaltet ihr eure Arbeitszeiten?
Ja, wir haben, sage ich mal, kein festes Modell, wo wir jetzt uns drauf festgelegt haben. Zumindest haben wir es noch nicht, ne? Sondern wie unser erster Geselle, das ist so ein bisschen gehört auch mit zur Geschichte der Firma dazu, der hat gleich von vornherein an nur 3 Tage gearbeitet. Mhm. Montag, Dienstag und Mittwoch. Das fanden alle anderen Baubeteiligten auf den Baustellen immer ersten Moment als Scherz, so wie du arbeitest nur 3 Tage, ja, ich arbeite nur 3 Tage, so, und das haben wir bis heute beibehalten, also bis jetzt funktioniert das noch ganz gut, dass wir sagen können, derjenige, der eben als Beispiel morgens die Kinder wegbringen muss in den Kindergarten, kommt eben nicht um 7, sondern erst um 8 auf die Baustelle, der andere muss dafür eben eine Stunde früher gehen, der nächste ist am jeden zweiten Freitag nur da, also da sind wir aktuell noch recht flexibel. Was das angeht, stellt uns natürlich, was die Planung und Organisation angeht, eben auch durchaus manchmal eben auch vor Herausforderungen. Deswegen muss man drüber nachdenken, beziehungsweise schauen, ob man langfristig nicht dann auf so ein 4-Tage-Modell wechselt, so. Aber das ist dann wiederum auch nicht individuell für den jeden Einzelnen anpassbar, sondern dann ist es eben der Freitag, der dann frei ist oder jeder zweite Freitag.
Seid ihr jetzt eigentlich noch flexibler, was das betrifft, ne? Weil eine 4-Tage-Woche ist ja dann auch in letzter Konsequenz starr.
Genau. Ich sag mal so, solange wir das hier oben organisatorisch dargestellt kriegen, dass wir da den Überblick behalten, wer wann wie wo da ist und da immer Leute auf der Baustelle sind und das, was passiert, dann, sag ich mal, ist das individuelle Modell auch durchaus tragbar. So.
Werfen wir mal einen Blick auf eure Arbeit. Charlotte, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. Nachhaltigkeit war dir auch wichtig und generell auch, das finde ich, versprüht auch eure Website und so, wie ihr euch nach außen präsentiert, dass euch schon klimafreundliches Bauen wichtig ist. Und ihr macht ja Holzbau, energetische Sanierungen, Innenausbau und auch Dacheindeckung. Aber aus dem Vorgespräch weiß ich, dass ihr ja auch ein besonderes Angebot habt, das recht singulär in Norddeutschland ist.
Ja, wir haben uns vor einigen Jahren mal damit beschäftigt, beziehungsweise haben ein Buch gelesen von einem Förster aus Österreich, Erwin Thoma, der sozusagen ein Holzmassivbausystem erfunden hat, kann man sagen, erträumt hat. Und da haben wir uns bei denen auf die Homepage begeben und haben gesehen, dass hier oben im Norden keiner dieses Produkt so wirklich vertreibt. In Schleswig-Holstein zumindest nicht. Und sind dann auf die zugegangen, haben gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Braucht ihr noch einen Partnerbetrieb hier oben im Norden? Und das war Zufall. Wir waren gerade dabei, sozusagen diesen Raum von Deutschland für sich zu erschließen. So sind wir als Partner bei der Firma Thoma eingestiegen. Und das ist letzten Endes die Weiterentwicklung dessen, was wir vorher eben auch getan haben, in der Dachsanierung mit ökologischen Produkten zu arbeiten, im Neubau mit ökologischen Produkten zu arbeiten und dann eben jetzt in dem speziellen Fall eben der Holzmassivbau, der ja nochmal wieder komplett ein eigenes System ist und auch völlig anders ist als jetzt der klassische Holzrahmenbau. Das war für uns spannend.
Kannst du das kurz ein bisschen erläutern? Also du sprichst ja auch von einem Traum sozusagen, den dieser österreichische Förster hatte. Was macht der anders? Was ist besonders an dieser Bauweise?
Naja, seine Geschichte geht dahin zurück, dass er 3 Kinder hat und er umgezogen ist in ein modernes Haus aus Holz und seine Kinder sind alle krank geworden, also haben Allergien bekommen. Hat man eben rausgefunden, dass die Spanplatten in diesem Gebäude das Problem sind. Also der Leim, die Chemie, die da drinne ist. Mhm. Er war Förster, sein Vater war Zimmermann. Von ihm hat er sozusagen, oder der Opa war Zimmermann, das ganze alte Wissen, was die alten Zimmerleute eben hatten, das Holz zur richtigen Mondphase zu schlagen. An das hat er sich wieder erinnert und hat gesagt, Mensch, irgendwie, wir müssen wieder Häuser bauen und Möbel bauen, so wie wir es damals auch gemacht haben und das eben ohne Chemie. Zum einen ist es gesund und zum anderen haben wir die Möglichkeit, diese Produkte dann auch wieder zu recyceln, also auseinanderzubauen und was anderes draus zu machen oder im schlimmsten Fall es zu verbrennen. Aber ich kann es verbrennen, weil es unbehandelt ist. Und das war so sein Denkanstoß und daraufhin hat er dann weitergedacht und hat gedacht, wie kann man da Häuser draus bauen? Und dann hat er irgendwann geträumt, dass man eben mit einem Holzdübel, den man sozusagen durch mehrere Brettlagen treibt, diese einzelnen Brettlagen miteinander verbinden kann, indem der Holznagel etwas trockener ist, also weniger Holzfeuchte besitzt, als das Holz, durch das er getrieben wird. Und dadurch quillt dieser Nagel das kleine Müh auf und verbindet sich sozusagen unlösbar mit den anderen Brettschichten. Und ich brauche keinen Leim, ich brauche kein Metall, ich brauche nichts, außer sozusagen die Kraft des Holzes. Und deswegen hat er das Produkt dann eben Holz 100 genannt, weil es eben massiv Holz ist, also einzelne Brettlagen, die miteinander verbunden werden und das eben alles mit 100% Holz funktioniert. So, und das ist im Grunde genommen das System, woraus man eben individuell gestaltete Häuser bauen kann. Also von Einfamilienhäusern, Anbauten bis hin zu Krankenhäusern, Hotels, ist da eben schon Bürogebäude, ist da schon alles draus gebaut worden.
Also auch schon große Gebäude.
Ja, ja,
ja. Ja, das klingt immer so ein bisschen nach, oder viele Menschen, die sich damit noch nicht so richtig befasst haben, die denken dann oft an so Blockhäuser oder sowas eben, ne? Und das ist aber eben gerade nicht der Fall. Das Interessante darin ist eigentlich, dass man eben moderne Architektur umsetzen kann. Das heißt, dass sozusagen die tragenden Elemente wirklich aus reinem Holz sind, aber eigentlich immer mit einer Fassade versehen werden, die dann eben außen gar nicht erkennen lassen, dass es jetzt sich um ein Holzhaus handelt. Das heißt, wir haben auch Häuser gebaut, die Verblendstein bekommen haben, verputzte Fassaden, Holzfassaden, selbstverständlich auch Blechfassaden. Das ist also eben alles möglich. Von innen hat man dann, soweit man das möchte, die reine Holzoptik sozusagen, vielleicht auch in Kombination mit Lehmputzen oder ähnlichem. Aber entscheidend ist, dass eben durch diese Brettlagen, die verschränkt zueinander verlegt werden, man kann sich das vorstellen, als dass sozusagen diese Wandelemente wie so große Sperrholzplatten daherkommen, aber eben nicht verleimt sind, sondern mechanisch verbunden mit diesen Holzdübeln. Durch diese Orientierung der Brettlagen arbeitet das Holz kaum noch. Das heißt, man kann also wirklich CNC hergestellte Wände produzieren, die am Ende den modernen Ansprüchen an ein Haus genügen, ohne jetzt eben Setzungsverhalten oder sonst was irgendwie großartig noch bedenken zu müssen, was ja bei so einem finnischen Holzhaus immer der Fall wäre. Ne? Und das ist eigentlich das Tolle, dass sich da eben traditioneller Holzbau und das reine Produkt da trifft mit der modernen Architektur.
Ja, und du kannst eben wirklich alle Kriterien erfüllen am Bau damit und macht es tatsächlich so ein bisschen einzigartig, ne? Also Brandschutz ist super, weil man ja immer denkt, Holz brennt und oh Gott, wir bloß keine größeren Gebäude aus Holz bauen. Das ist eben bei Massivholzbau nicht der Fall. Schallschutz ist gut. Strahlenschutz ist hervorragend. 50 Zentimeter Massivholz, da geht nicht, also ist abhörsicher tatsächlich.
Ach krass.
Ja. In einem Holz 100 Haus, also in einem Holzmassivhaus, so wie wir sie bauen, hast du eben kein Handyempfang. Ne? Also das muss die Kunden stocken.
Okay, ob dann das jetzt Werbung dafür ist?
Also zumindest ist kein von außen eindringend. Man kann natürlich selber mit WLAN etc. sich das eben wieder da rein produzieren, aber telefonieren da drin ist schlecht. Das sind aber auch immer noch viele Vorurteile, die da auch draußen in der Bauwelt eben herrschen, dass man mit Holz eben gewisse Dinge nicht bauen kann und mit Holzmassivbau und jetzt in dem speziellen Fall eben sogar mit leimfreien Holzmassivbau kann man eben wunderbar auch größere Geschichten bauen. Das Geniale daran ist ja letzten Endes, dass man das auch wieder auseinanderbauen kann. Also es gibt eben auch Beispiele, dass du diese Häuser zu 80% recyceln kannst. Und das ist tatsächlich einmalig. Das hat noch kein Haus oder kein Gebäude der Welt geschafft, eine Recyclingrate von 80% zu erreichen, weil man mit der Maschine, mit der man die Dübel da reingemacht hat, reingepresst hat, sie auch wieder rauspressen kann. Und dann hat man einzelne Bretter, aus denen man wieder neue Wände bauen kann. Also das kann komplett wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf und dort wieder neue Elemente draus entstehen. Und wir versuchen eben natürlich dann, als diejenigen, die das auf der Baustelle aufbauen, dann mit entsprechenden Produkten zu beplanken, zu verkleiden, einzudecken, dass das für die im Grunde genommen genauso gilt. Also da wird nichts geklebt. Das wird alles mechanisch mit Schrauben zusammengeschraubt oder auch genagelt von mir aus. Aber es ist alles wieder stofflich rein trennbar und auch wiederverwendbar. Ne?
Wie lange hält denn so ein Haus? Also wenn wir schon wieder vom Recyceln sprechen, frage ich mich, wie ist die, ich sag mal, Lebenserwartung?
Ja, die Haus? Lebenserwartung liegt im besten Fall bei mehreren hundert Jahren tatsächlich so. Das ist,
also schon?
Das ist schon der Wunsch, klar. Also das ist es geht jetzt nicht darum zu sagen, nach 30 Jahren oder nach 50 Jahren muss so ein Haus wieder abgebaut werden, sondern wieder weg. Da spielen ja in der heutigen Zeit viele andere Faktoren eben eine Rolle, dass eben diese Häuser bauphysikalisch oder die modernen Häuser bauphysikalisch irgendwann ihre Grenzen kommen und nach 30 Jahren vergammelt sind und deswegen abgerissen werden müssen, weil eben der Putz nicht diffusionsoffen ist oder. Das ist eben das Gute an Holz. Es ist kondenswassersicher. Also wir haben keine Fäule und keine Schimmel. Das Einzige, was man eben machen muss, man muss so ein Holzhaus auf einen vernünftigen Sockel stellen. Das heißt, unten um den Fußpunkt muss ich mir Gedanken machen, dass das korrekt geplant ist und ausgeführt wird. Und dann hält so ein Haus natürlich, wie viele andere alte Fachwerkhäuser in unserem Land, mehrere hundert Jahre ohne weiteres. Ne?
Wie habt ihr von Kebuni erfahren? Wie seid ihr zu diesem Baustoff gekommen?
Ja, Kebuni ist eigentlich ein bisschen über uns gekommen, würde ich mal fast sagen. Es war tatsächlich so, und das ist eigentlich so ein bisschen, da werden mir wahrscheinlich viele aus der Baubranche, die in ähnlicher Situation sind wie wir, auch zustimmen. Es gibt ja wahnsinnig viele Produkte, und Kebuni ist ja in dem Sinne kein Holz, sondern ein Produkt. So. Es gibt eben viele modifizierte Hölzer heutzutage am Markt. Und in unserem Fall war das so, dass wir einfach eine Kundenanfrage hatten, ob wir eine Terrasse bauen könnten oder einen Balkon, der mit Kebuni Terrassendielen belegt werden sollte. Mir war das gar kein Begriff zu dem Zeitpunkt. Das ist bestimmt schon jetzt auf 4-5 Jahre her. Es existieren einfach viele dieser Produkte am Markt. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Und also ich glaube, eine gesunde Skepsis ist da irgendwie auch angebracht, durchaus zum Teil. Aber so kam es dann eben, dass eben sich dieser Kundenwunsch entwickelte. Und da wir eben in unserem Arbeitsalltag jetzt auch nicht keine Zeit haben, irgendwie uns mit allem immer zu beschäftigen, was da irgendwie mal aufploppt, kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder an der Stelle. Und wir haben das verarbeitet und haben das, was die Verarbeitung angeht, für gut befunden. Und dann spielt da, glaube ich, eine große Rolle, dass als nächstes dann eben der Kebuni-Außendienstler hier aus unseren, für unseren norddeutschen Bereich, dann Marvin, in unser Büro erschien, würde ich sagen. Genau, das, Marvin ist ja auch so ein Mensch, der eher erscheint, als dass er irgendwo einfach nur
gestürmt hat.
Der ist ja kein Mensch, der anklopft, sondern der ist ja einfach irgendwie eine Erscheinung, genau. Der konnte uns dann eben, ja, mit seiner Begeisterung, die er einfach darstellt, einfach verkörpert das Produkt ja irgendwie vollständig, konnte er uns irgendwie anstecken und auch überzeugen eben, weil es geht ja hier in erster Linie um Terrassendielen. Und Terrassendielen sind eben in unserem Metier im Holzbau immer so ein Thema. In der Regel ist es erstmal eine Frage der Holzart und der Langlebigkeit und diesen Dingen. Und ganz schnell ist man dann eben bei irgendwie Tropenhölzern und diesen Dingen. Und wir haben eigentlich mit unserem Anspruch an ökologisches Bauen eigentlich schon immer so ein bisschen gehadert, ne? So sibirische Lärche. Ist auch im Grunde ein Urwaldholz. So Tropenhölzer ohnehin. Also langsam wachsend, vertriebsfähig, schwer nachvollziehbar etc. Und da waren wir dann im Prinzip ganz glücklich, ja, dass wir eigentlich eine Alternative mal gefunden hatten, die irgendwie seriös wirkte, die in der Verarbeitung angenehm ist. Und unter anderem auch optischen Ansprüchen genügt. Ne? Barfuß begehbar und so weiter und so weiter. Das sind ja alles so Themen. Genau, und da, das ist im Grunde, dass wir so sind wir zu Kebuni gekommen, und ich würde da vielleicht hinzufügen, das sind so die Terrassendielen, und was aber ein fast genauso großes Thema heutzutage ist, sind tatsächlich dann auch die Fassaden. Produkte, die von Kebuni angeboten werden. Denn wir sind ja in der Situation, dass wir, das muss man schon sagen, so ein Standard-Fassadenholz, das ist, war bisher immer die sibirische Lärche, und wir wissen irgendwie, sibirische Lärche, die kommt eben aus Russland und ist mit Sanktionen belegt heutzutage. So. Und ich will da gar nicht politisch gar nicht weiter drauf eingehen, aber es ist Fakt, dass die Händler sich umstellen und nach Alternativen sich umschauen. Ich denke, da ist es so, dass Kebuni sich für uns als Alternative wirklich hervorragend eignet. Kann man sagen, dass sich das, dass wir unsere Kunden immer mehr in diese Richtung beraten. Sicherlich auch mit dem Argument, also die Frage, wie lange hält so eine Holzfassade, kommt oft, wenn ein Hersteller dann eben Garantien geben kann, dann ist das schon attraktiv.
Ja, und da muss man eben tatsächlich sagen, dass Kebuni, das war für uns dann auch neu, dass es die Firma schon sehr, sehr lange gibt und dass es eben auch schon Referenzen gibt, die eben schon mehr als 10, 15, 20 Jahre alt sind. Was Nico eben schon sagte, da sind natürlich viele Leute jetzt am Markt, die eben jetzt aufgrund dessen, weil die sibirische Lärche wegbricht, mit ihren modifizierten Hölzern sozusagen werben. Da ist es dann eben oft so, wenn du dann fragst, wie lange gibt's das Produkt dann schon so, und dann ja 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, und das ist ja jetzt nichts.
Seit den Sanktionen sozusagen, ja?
Ja, sozusagen, ja, beziehungsweise von mir aus auch schon länger, aber letzten Endes müssen wir davon überzeugt werden, dass man sagt, okay, wie Nico schon eben sagt, wir beraten den Kunden und empfehlen dem Kunden Dinge, und der verlässt sich natürlich darauf, dass wir ihm da Sachen verkaufen, die eben dann auch wirklich das halten, was sie versprechen. Da war ich selber überrascht. Ich hatte jetzt gedacht, Kebuni gibt es jetzt auch irgendwie ein paar Jährchen, ist ein ähnliches Produkt. Aber nein, Marvin konnte uns belehren und sagen, Mensch, die Firma Kebuni gibt es schon seit 30 Jahren in Norwegen, und die machen seit 30 Jahren genau dieses Verfahren. Das ist somit erprobt und funktioniert. Und ich habe mir vor 2 Jahren selber meine Terrasse mit Kebuni Dielen gebaut und bin selber am Testen und bin sehr begeistert davon. Ja, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre, das einzusetzen. Und es gilt eben als unbehandeltes Holz. Das heißt, es ist auch wieder, wenn wir jetzt die Verbindung zu Holz 100 schlagen, sagen wir, wir haben dort auch eine Fassade, eine Terrassendiele. Also Terrassen haben jetzt ja mit dem Haus selber nichts zu tun, aber die Fassade hängt am Haus und sage, ich will das Haus mal wieder abreißen oder muss es abbauen oder ja, wie auch immer. Dann habe ich da eine unbehandelte Holzfassade, die ich verheizen kann im Zweifel, ne? Oder eben was anderes ausmachen kann. Das Verfahren gilt als unbehandelt. So, und das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Viele andere Verfahren eben das nicht bieten können. So, sondern
ja, Sondermüll dann, ne?
Genau.
Im Zweifel. Welche Bedeutung hat denn, also so als Ausblick so ein bisschen, der Podcast heißt ja auch Zukunft Holz, einfach eure Meinung, vielleicht Charlotte auch, alle drei nochmal, welche Bedeutung hat denn Holzbau für die Zukunft, das glaubt ihr?
Ja gut, ich glaube, dass der Holzbau stärker in den Mittelpunkt treten wird, denn wir haben ja nun in den vergangenen Jahrzehnten ganz viel Beton, Stahl und Glas gesehen. Und da wird das Holz als nachwachsender Rohstoff mit seinen vielen Vorteilen sicherlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Das glaube ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass gerade weil sich das Holz eben auch mit anderen ökologischen Dämmstoffen wunderbar kombiniert oder überhaupt Baustoffen kombinieren lässt. Ich habe zum Beispiel immer auch so ein bisschen so einen Blick in Richtung Strohdämmung, solche Themen, jährlich nachwachsende Rohstoffe, das ist natürlich so ein Holz, das ist natürlich ein verhältnismäßig langsam wachsender Rohstoff und da gibt's eben wahnsinnig viele interessante Dinge, die jetzt alle so ein bisschen Fahrt aufnehmen und das ist am Ende, denke ich, ist das vor allen Dingen ein politischer Wille, der dahinter steckt, nämlich in dem Moment, wo die anderen konventionellen Rohstoffe sozusagen eben auch ein Stück weit nach ihrer CO2-Bilanz immer stärker bepreist werden, da wird der Holzbau auch immer konkurrenzfähiger werden. So, ne? Da steckt eigentlich das Potenzial, dass man sich ehrlich macht und das, was wir da bisher tun, nur weil es irgendwie geht, dass wir da ein Preisschild dranhängen und sagen, liebe Leute, wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht die Zukunft so. Ich glaube, die Zukunft liegt auch nicht allein im Holzbau, das würde ich schon eben auch so sehen, sondern wir werden nicht alle Häuser nur aus reinem Holz bauen können, aber ich glaube, es werden da viele andere Möglichkeiten, die eben auch in der Natur gewonnen werden können, wieder stärker ins Bewusstsein rücken.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Wertschätzung der Menschen für den Baustoff Holz steigt. Also gerade wenn ich mir vorstelle, dass im Bereich Familienhäuser Menschen, eine Familie überlegt sich das erste Mal ein Haus zu bauen als Ort für die Familie, dann soll das was sein, wo Ruhe, wo Geborgenheit stattfindet. Also natürlich, ne, der ökologische Aspekt, das wird auch immer mehr wichtig, das rückt auch immer mehr in den Vordergrund, aber wenn ich mir vorstelle, ein Ort, wo dieser kleine Kosmos Familie stattfindet, dann stelle ich mir das auch nicht in einem anthrazitfarbenen Block vor, der mit Kies umsäumt und nirgendwo ahnst du, dass da irgendwie Wärme stattfindet, sondern dann ist Holz, das vermittelt ein bestimmtes Gefühl und eine bestimmte Wertschätzung für Räumlichkeiten auch. Ich kann mir vorstellen, dass das immer mehr bei den Menschen gerade so einsickert, dass das auch schöne Räume bildet.
Also auch eine emotionale Ebene sozusagen.
Ja, doch, das würde ich denken.
Ich sehe es eher ein bisschen politisch, das Thema Zukunft Holzbau, beziehungsweise ich habe mir eigentlich erhofft, als wir eine grüne Bundesregierung bekommen haben, dass wir jetzt mit unseren Dingen, die wir hier so tun und die wir so bauen und die wir auch sozusagen in die Welt hinaustragen, jetzt langsam endlich mal auch am Zuge sind, was Förderung angeht, was Berechnungen angeht, also wie werden Häuser, wie werden Wärmedämmwerte berechnet für Häuser. Da müssen wir leider feststellen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass tatsächlich der Lobbyismus, glaube ich, noch sehr, sehr stark ist, der da die Politik steuert, der eben immer noch bei der konventionellen Dämmung ist, eben Hartschaumplatten, also aus Styropor, Erdölprodukte, Glasfaser, Mineralwolldämmstoffe, so. Das ist eben, wenn man über die Zukunft spricht, eben immer noch das, was günstig ist, am günstigsten ist und was gebaut wird, ne? Und da ist der nach wie vor der Holzbau immer noch am Kämpfen, beziehungsweise wird sogar bekämpft. Ob das bewusst passiert, weiß ich nicht. Also ich stelle mal der grünen Bundesregierung nicht nach, dass sie das bewusst tun, sondern wahrscheinlich auch unbewusst, da den Holzbau so ein bisschen vernachlässigen oder zumindest in meinen Augen die falschen Impulse setzen, indem sie halt sagen, so ein Haus darf eben einfach gar keine Energie mehr verbrauchen. Ne? Wenn ich ein neues Haus baue, dann muss das im Grunde genommen so gut gedämmt sein nach außen, dass da nichts rausgeht an Wärme, platt gesprochen. So. Und wie kriege ich das hin? Indem ich halt einfach irgendwelche Hochleistungsdämmstoffe aus Erdöl nehme und von beiden Seiten eine Aluminiumkaschierung drauf packe, damit da auch wirklich garantiert nichts irgendwie in Verwirbelung gebracht wird. Und damit kriege ich natürlich diese Werte wunderbar hin, kostengünstig so, dass das alles Sondermüll ist und nicht diffusionsoffen, das ist dann erstmal zweitrangig. Aber die Werte erfülle ich und ich kann damit Häuser bauen, die keine Energie verbrauchen. Und das ist der Ansatz, dass das alles Sondermüll ist. Wir könnten schon viel, viel weiter sein im Holzbau, wenn man uns lassen würde. So würde ich das mal formulieren. Und wenn man uns dann auch noch fördern würde, das wäre natürlich das Optimum, wenn man ökologisch baut, wenn man nachhaltig baut, dann auch noch Geld dafür bekäme oder zumindest zinsfreie Kredite etc., dann wäre das für uns das Leben auf jeden Fall, was den Neubau angeht, deutlich leichter. Und auch die Sanierung, das wird auch immer mehr ja zum Thema. Dächer sanieren und ökologisch Dächer sanieren ist eben, muss man sagen, deutlich teurer als konventionell. Und es wird da eben nicht gezielt drauf gefördert.
Vielen Dank für eure Einschätzung, Charlotte Haeder, Nikolai Nissen und Johannes Zastrow vom Zimmererbetrieb Holz und Hand in Schinkel bei Kiel. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Fand ich super spannend und sehr facettenreich. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, danke gleichfalls.
Uns auch.
Vielen Dank.
Und weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da oder folgen Sie uns gerne auch bei Instagram. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebony. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.